Was macht eigentlich einen Mann männlich und eine Frau weiblich? Kaum ein Thema scheint aktuell so kontrovers diskutiert zu werden wie das von Geschlecht und von Transidentität. Was genau eigentlich darunter zu verstehen ist und welche Haltung die katholische Kirche einnimmt, darüber komme ich, Linda Huber, mit Dr. Ursula Wollasch ins Gespräch. Sie ist Theologin, Sozialethikerin und Autorin. Und sie war im Jahr 2023 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart als unabhängige Ansprechpartnerin für transidente Menschen tätig. Über ihre Begegnungen schreibt sie in ihrem Buch Trans und Katholisch für eine Kirche, in der Transmenschen dazugehören. Es ist vor einigen Wochen im Patmos Verlag erschienen. Im Interview sprechen wir über Missverständnisse in der Debatte, darüber, dass Transmenschen längst zur Kirche dazugehören und dass es trotzdem noch ein weiter Weg ist, bis die katholische Kirche zu einem Ort geworden ist, an dem wirklich alle Menschen Offenheit, Zugehörigkeit und Gemeinschaft erleben können. Frau Wollasch, bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, was genau eigentlich unter dem Wörtchen Trans bzw. unter Transidentität zu verstehen ist.
Ja, sehr gerne, Frau Huber. Ich würde allerdings noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wir fragen, was ist eigentlich Mann und was ist eigentlich Frau? Wenn wir einem Menschen begegnen, gehen wir normalerweise spontan davon aus, dass wir sofort wissen, ob wir es mit einem Mann oder einer Frau zu tun haben. Wir schauen uns das Gesicht an, die Haare, die Haarfrisur. Wenn ein Bart vorhanden ist, dann gehen wir von einem Mann aus oder wir gehen mit der Stimme, die ist sehr wichtig, Kleidung, Bewegung, die Geschlechtsmerkmale, die ja schon bei der Geburt erkennbar sind und wo dann die Eltern und alle Interessierten erfahren, es ist ein Mädchen, es ist ein Junge. Das ist für uns eigentlich das Grundlegende. Und bei transidenten Menschen ist es anders. Sie können uns als Mann oder als Frau begegnen und von sich selbst aber sagen, bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich erlebe mich als Frau, ich fühle mich als Frau. Ich habe das Gewissheit, eine Frau oder ein Mann zu sein, auch wenn mein biologisches Geschlecht was anderes aussagt oder auch anders aussieht. Und diese Spannung, diese Nichtübereinstimmung, die man dann eben auch fachlich Geschlechtsinkongruenz nennt, das ist das, was für transidente Menschen eine ganz existenzielle Erfahrung ist. Und das ist eine Erfahrung, die ist nicht nur für die Betroffenen verunsichernd, sondern auch für das Umfeld zerstörend und macht eben auch viel Angst. Und darum geht es, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Transidentität oder Transgeschlechtlichkeit vertiefend auseinandersetzen.
Von dieser Verunsicherung schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch und Sie sagen, dass das einer der Gründe sein kann, warum Transmenschen für die einen zu Symbolen von Selbstbestimmung werden und für andere zu Hassobjekten. Sie schreiben auch, dass sich in den Lebensgeschichten von Transmenschen der gesellschaftliche Wandel der letzten Jahre zu verdichten scheint. Was genau meinen Sie denn damit?
Ja, man kann also in unserer Gesellschaft beobachten, dass das, was früher einmal ein Tabu war, transidente Menschen haben sich häufig eben nicht geoutet. Sie sind mit den sehr, sehr mühsamen Weg gegangen, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass es für sie eben diese Inkongruenz gibt, die ja bis zu einem Namenswechsel, bis hin zu einer Veränderung der Geschlechtsmerkmale, operative Eingriffe einhergehen kann. Das ist inzwischen anders geworden im Kontext der LSBTIQ-Bewegung. Es ist eine größere Offenheit. Es wird heute mehr darüber gesprochen. Es gibt eine mediale Aufmerksamkeit. Das ist das eine. Es gibt mehr Akzeptanz, aber es gibt eben auch mehr Widerstände. Und wir erleben in der Gesellschaft im Augenblick eine Polarisierung. Die einen sprechen vom Trans-Hype oder eben vom Trans-Terror oder vom Trans-Lobbyismus, der die Gesellschaft jetzt mit seinen Vorstellungen überzieht. Und die anderen, für die anderen ist das alles, eine Bedrohung, eine Gefahr. Es bringt die traditionellen Geschlechterbeziehungen natürlich in Aufruhr. Also es gibt da eine massive Konfliktlage, die ja auch dann in den Medien mitunter teilweise als Kulturkampf zeichnet wird. Ich denke, dahinter steht vor allen Dingen ein großes Missverständnis, nämlich die Idee, dass man die Transidentität wählt, dass man sagen kann, ach, mir gefällt meine Frau sein nicht mehr, ich versuche es jetzt mal als Mann. Oder dass man sagt, nee, als Mann habe ich vielleicht gar nicht die Perspektiven, das gefällt mir nicht. Ich mag auch Frauenkleider gern, also möchte ich gerne eine Frau sein. Und das ist ein ganz großes Missverständnis, wo wir auch dringend noch viel mehr Aufklärung brauchen. Betroffene sagen von sich, dass sie das nicht wählen. Das ist etwas, was sie vorfinden. Eine Nichtübereinstimmung, ein Bewusstsein, das ist ein ganz tiefes Wissen über die eigene Person, die an der Stelle eben dann eine Distanz, eine Differenz erlebt. Dieses Missverständnis, die Idee, dass Transidentität gewählt werden könnte, dass es eine Option ist, das macht den einen eben Angst. Man kann sich nicht mehr sicher sein, mit wem man eigentlich zu tun hat. Mit dem Partner, mit den eigenen Kindern, mit Arbeitskollegen, Freunden, wem auch immer. Die Eltern, die eigenen Eltern. Wer könnte ja tendenziell trans sein? Es gibt aber auch die andere Seite, die eben sagt, ja, genau das ist es. Wir müssen heute nicht mehr das Geschlecht leben, mit dem wir geboren wurden. Wir können auch ein anderes Geschlecht wählen und wir können einen ganz anderen Lebensentwurf praktizieren. Und das ist ein Stück weit auch dann, da wird Trans zur Projektionsfläche, das ist auch eine Überhöhung. Da kommt ein Verständnis von Selbstbestimmung ins Spiel, was aus meiner Sicht das ganze Thema auch dann irgendwo verharmlost, aber auch überstrapaziert. Und für Betroffene ist es tatsächlich, es ist erstmal dann ein Schicksal, es ist ein Leidensweg. Es ist nichts, was man freiwillig ohne Not auf sich nimmt.
Sie haben es jetzt selber nochmal gesagt, Geschlechtsidentität ist nichts, was man sich einfach so beliebig aussucht. Aber da stellt sich schon auch die Frage, ab wann man sich eigentlich der eigenen Geschlechtsidentität bewusst ist.
Man kann das interessanterweise, und das wird jetzt zunehmend auch erforscht, bereits in sehr frühem Kindesalter. Also wenn wir von transgeschlechtlichen Menschen sprechen, haben wir häufig Erwachsene, ältere, reifere Menschen im Blick, Fälle, die auch in den Medien oder durch eigene Biografien und so weiter an die Öffentlichkeit getreten sind. Aber es ist tatsächlich so, dass schon im Kita-Alter Kinder von sich sagen, ich bin aber nicht der Junge oder ich bin kein Mädchen, ich will kein Mädchen mehr sein, ich will die Haare wachsen lassen, ich will mich anders kleiden. Das ist gehört auf der einen Seite zur Kindheit dazu, aber wenn sich das verfestigt und wenn das also mehr ist auch als ein Spiel, was letztlich alle Kinder irgendwann mal ausprobieren, wie ist das, nicht nur Prinz, sondern auch Prinzessin zu sein und nicht nur Indianer, sondern auch Indianerin. Das ist Spiel, aber es gibt sozusagen schon bei Kindern früher eine ganz starke Vehemenz, mit der sie das betreten. Und das setzt sich dann im Jugendalter fort, wenn für Heranwachsende in der Pubertät eben dann die Frage auch nach der sexuellen Reifung ins Spiel kommt, die Sexualität und die Frage, wen begehre ich, wer ist für mich sexuell attraktiv oder werde ich begehrt als Mädchen, als junge Frau, als junger Mann. Da kommt natürlich dann die Frage nach der Identität, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, nochmal ganz anders mit einer ganz großen Vehemenz ins Spiel. Und schließlich dann bei Erwachsenen, die vielleicht viele Jahre mit dieser Inkongruenz, diesem Unbehagen gelebt haben, es verborgen haben vor sich selbst, vor anderen, die aber dann in einem bestimmten Alter, wenn es dann um Partnerwahl, Familie und dergleichen geht, Familiengründung, Kinderwunsch, nicht mehr daran vorbeikommen zu sagen, ich muss hier jetzt auch für mich Konsequenzen ziehen, ich muss mich outen, ich kann so länger nicht leben. Jedes Lebensalter kann im Prinzip betroffen sein.
Am Thema Trans und Transidentität scheint man aktuell überhaupt nicht vorbeizukommen, vor allen Dingen nicht, wenn man sich auf Social Media bewegt. Und böse Zungen behaupten deshalb, Trans sei eben gerade Trend und diesem Trend wollen Jugendliche einfach nur folgen. Was sagen Sie zu dieser Meinung?
Es ist ein Thema und zwar nicht nur bei betroffenen jungen Menschen, es ist bei allen jungen Menschen, die sich eben in diesen Netzwerken bewegen und es werden die meisten sein. Sie kommen früher oder später damit in Berührung, genauso wie man mit anderen Themen, die junge Menschen bewegen, auch in Berührung kommt. Das heißt, wir können uns heute nicht mehr damit beruhigen, zu sagen, na ja, es sind ja nur wenige Promille. Es ist schon eine Frage der, Bewegung, aber man sollte das Thema darauf nicht reduzieren. Was wir brauchen, ist eine Begleitung der Betroffenen, eine Begleitung der Familien. Und die kann auch nicht einfach darin bestehen, dass man jetzt junge Menschen, die von sich sagen, ich bin trans, einfach bestätigt. Wir wissen inzwischen, dass eine relativ große Zahl, gerade auch bei den jungen Mädchen, 70-80% nach einer gewissen Phase wieder zurückkehrt zum Ursprungsgeschlecht. Auch die brauchen natürlich eine Begleitung, die brauchen Beratung und umgekehrt bleiben aber auch 20-30% der jungen Frauen dabei, dass sie trans sind und dann eben auch als Mann in Zukunft leben wollen. Es ist die große Gratwanderung, beiden gerecht zu werden, und da helfen keine einfachen Rezepte. Da braucht es eine sehr individuelle, sehr sensible Leitung.
Was in der Gesamtgesellschaft kontrovers diskutiert wird, wird auch in der katholischen Kirche kontrovers diskutiert. Deshalb die Frage, was sagt denn das Lehramt offiziell zum Thema Transidentität?
Das Lehramt ist das Thema Transidentität ein Unterthema der sogenannten Gender-Ideologie, und damit zeigt man schon, es ist auf jeden Fall negativ besetzt. Die Haltung ist sehr eindeutig. Das römisch-katholische Lehramt geht von der Bibel aus, vom Buch Genesis. Der stellt in dem Kapitel 1, Vers 27, als Mann und Frau erschuf er sie. Dieser Satz ist sozusagen die Grundlage. Es gibt zwar inzwischen eine neuere Übersetzung, wonach nicht von Mann und Frau, sondern von männlich und weiblich die Rede ist. Das wird aber ignoriert. Man schließt aus dieser Bibelstelle, dass es tatsächlich nur zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Und das biologische Geschlecht ist maßgebend, das hat man anzuerkennen und anzunehmen. Von daher kann es sowas wie Transidentität eigentlich gar nicht geben. Und wenn, dann ist es ein Irrtum oder man redete sich das ein oder wie auch immer. Die Forderung, die moralische Forderung heißt, jeder Mann, jede Frau hat das biologische Geschlecht anzunehmen. Ohne Rücksicht auf Folgen, ohne Rücksicht auf das Leiden, was das bedeutet, auf Depressionen, auch ohne Rücksicht auf die Suizidalität dieser Menschen, das ist eine kategorische Aussage. Geschlecht muss angenommen werden. Genau wie bei Homosexualität gilt das auch hier bei der Transidentität.
Dazu passt auch ganz gut, was Anfang des Jahres in der Erklärung Dignitas Infinita über die menschliche Würde formuliert wurde. Die hat für ganz schön Entsetzen gesorgt, weil darin geschlechtsangleichende Maßnahmen als Verstoß gegen die Menschenwürde gewertet werden. Und das neben anderen sehr schweren Menschenrechtsverletzungen wie beispielsweise Menschenhandel oder sexuellem Missbrauch. Das heißt dann auch, aus Sicht des Lehramts gibt es überhaupt keinen Spielraum?
Nein, das ist also eine unbedingte Pflicht. Und man nimmt auch keine Rücksicht auf diese Frage der Selbstbestimmung, dass ich eben mich ja zu meiner eigenen Geschlechtlichkeit verhalte und sie annehme, wie das bei den meisten Menschen tatsächlich ohne Schmerz und ohne Not der Fall ist, aber eben bei einigen dann auch anders. Das wird komplett ignoriert. Selbstbestimmung an dieser Stelle ist nicht vorgesehen. Sie wird quasi ausgeschaltet mit dem Zwang zur Anerkennung. Und dazu passt eben dann, dass man medizinische Eingriffe, die das Geschlecht verändern, als Angriff auf die Menschenwürde bezeichnet. Und ich bin da allerdings der Auffassung, dass mit genau dieser Sicht der Dinge die Menschenwürde auf den Kopf gestellt wird. Denn es ist ein Ausdruck der Menschenwürde, dass ich mich zu meiner Autonomie, zu meiner Freiheit, zu meiner Selbstbestimmung auch verhalte. Übrigens bei Glaubens- und Gewissensfreiheit ist das völlig selbstverständlich. Wer von Menschenwürde spricht, darf dem Menschen die Freiheit, sich zu sich und seinem Geschlecht zu verhalten, nicht vorenthalten. Denn sonst haben wir eine Menschenwürde, die ist nur noch ein seelenloses und abstraktes Konstrukt. Und ein Begriff von Menschenwürde, den die katholische Kirche hier formuliert, ist nicht die normative Basis der Menschenrechte. Das muss man leider ganz klar so sagen.
Wir haben also auf der einen Seite diese Lehre und auf der anderen Seite hat aber Papst Franziskus immer wieder selber geäußert, dass auch transidente Menschen in der katholischen Kirche ihren Platz finden sollen. Jetzt kann man mal fragen, wie passt eigentlich das zusammen?
Ja, es passt nicht so wirklich zusammen. Er hat da eine sehr schillernde Rolle, das muss man tatsächlich auch so sagen. Der hat schon 2018 ein Papier unterzeichnet mit strengen kirchenrechtlichen Vorgaben, wonach transidente Menschen keine kirchliche Ehe eingehen können, keine Priesterweihe, kein Ordenseintritt. Sie können zwar getauft werden und dürfen auch die Eucharistie empfangen, sie dürfen auch die Krankensalbung empfangen, aber zum Beispiel auch bei der Taufpatenschaft gibt es schon Vorbehalte. Es darf kein Ärgernis erzeugt werden, wobei die Frage ist, was ist Ärgernis, oder auch ob sie Religion unterrichten dürfen, ob sie katechetisch tätig werden dürfen. Das steht alles unter Vorbehalt. Also man hat tatsächlich hier mit einem Thema zu tun, was in der katholischen Lehre nicht wirklich einen Platz hat. Und umgekehrt geht er aber dann in Audienzen teilweise sehr bewusst mit Transmenschen um. Er empfängt sie, er spricht mit ihnen seit 2020 sogar noch verstärkt. Vatikanische Medien berichten auch darüber. Er hat jetzt im September zuletzt eine Gruppe von 4 US-amerikanischen Transfrauen auch wieder getroffen. Er macht etwas, was uns an anderen Stellen auch immer wieder verstört. Er tritt als der oberste Hüter des Lehramtes auf und unterläuft aber dann mit pastoralen Handlungen genau dieses Lehramt. Und das ist, ja, das ist widersprüchlich, das ist auch teilweise paradox. Aber es ist vielleicht sogar auch Strategie, dass er dann doch den Menschen letztlich den Vorrang gibt vor den Ideen. Und das ist auch tatsächlich eines seiner Programme, die er ja immer wieder auch betont.
In Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, dass sehr viele Menschen in der Kirche mit Transmenschen zu tun haben. Einerseits, weil Transpersonen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zum Beispiel dem katholischen Bildungswesen oder verschiedenen Bereichen der Pastoral oder in den Diensten und Einrichtungen der Caritas arbeiten, aber auch, weil Transmenschen genau dort Begleitung und Unterstützung finden. Zeigt sich auch da wieder so eine gewisse Spannung zwischen Praxis und Lehre?
Ja, das muss man auf jeden Fall so sagen. Wir haben es hier mit einer großen Spannung zu tun. Tatsache ist, wie gesagt, es ist inzwischen verstärkt ein Thema, gerade für junge Menschen in Schulen und beruflichen Schulen, in Fachschulen, in der Jugendhilfe, in Einrichtungen, in Beratungsstellen, in den Jugendverbänden, in der Jugendverbandsarbeit und wie gesagt auch schon in Kitas. Und dort habe ich die Beobachtung machen dürfen und das fand ich gerade vor dem Hintergrund der sehr restriktiven Lehraussage, die ja das tendenziell sogar gefährlich machen für katholische Verantwortliche in Institutionen, dann sich für Transmenschen zu engagieren. In der Praxis geschieht es. In der Praxis werden diese jungen Menschen begleitet. Finden sie Unterstützung? Finden sie Menschen, die sich für sie engagieren, die einfühlsam auf ihre Fragen und Themen eingehen? Das heißt, wir haben genau die Professionalität, die soziale Arbeit der Kirche auszeichnet und man begleitet eben junge Menschen, auch die Familien, nicht weil sie trans sind, sondern weil sie Unterstützung brauchen. Und das ist für mich ein ganz ermutigendes und hoffnungsvolles Zeichen.
Würden Sie denn sagen, dass sich die Kirche da aktuell selber noch so ein bisschen widerspricht?
Also äußerlich gesehen auf jeden Fall. Ich denke mir, für Menschen, die nicht in der Kirche engagiert sind und auch bestimmte Diskussionen nicht nachvollziehen, ist es widersprüchlich und auch ist glaubwürdig, muss man tatsächlich so hart sagen. Von innen gesehen geht es hier um einen Spagat. Und wenn man das theologisch ausdrücken will, könnte man sagen, wir haben hier auf der einen Seite die Pastoral und die Diakonie und dort das Lehramt und die Verkündigung. Also auf der einen Seite pastoral ist die Zuwendung zum einzelnen Menschen und seinen existenziellen Fragen, ist die Diakonie mit ihrer Unterstützung, ihren Beratungsleistungen, Betreuungsleistungen. Und dann auf der anderen Seite eben aber wieder Verkündigung, die überzeitlichen Wahrheiten, das Ideal, die reine Lehre. Und die Kirche will beides. Sie will sozusagen im Hier und Jetzt sein und trotzdem aber auch Vertreterin der letztverbindlichen Wahrheit. Und das geht nicht. Das ist eine Zerreißprobe, die spüren wir in der Kirche, egal an welcher Stelle wir stehen, sehr deutlich. Und wir bieten damit den Menschen, und da sind jetzt dann transidente Menschen in einer anderen Situation als andere. Wir bieten ihnen letztlich keinen wirklichen Ort, wo sie sicher aufgehoben sind, wo sie sich beheimatet fühlen können. Denn wie soll ich mich so einem widersprüchlichen System eigentlich anvertrauen? Und ja, solange diese Zerreißprobe anhält, haben wir nicht die Koinonia oder die Communia, Communio, von der wir immer behaupten, dass wir sie sind, dass wir sie sein wollen, die Kirche als ein Platz für alle, ein sicherer Ort, ein Safe Space. Das ist zurzeit noch ein Wunsch, ein frommer Wunsch. Und da muss ich, denke ich, einiges tun. Wir müssen da auch noch lernen, was für uns Diversität, Gleichheit, Inklusion, Zugehörigkeit, was das wirklich auch für die Kirche heißt. Und da reicht es auch nicht, Zielgruppen zu bilden für die Pastoral, wo man sich Menschen sozusagen zuwendet aus Barmherzigkeit oder wie auch immer. Es geht tatsächlich da nochmal um mehr, nämlich dass eben auch Menschen aus der queeren Community, wie es heißt, also auch lesbische, schwule, transidente Menschen, intergeschlechtliche Menschen, wie auch immer, dass sie auch in der Kirche wirklich mitwirken, mitarbeiten können. Übrigens das große Thema von Out in Church an der Stelle. Erst dann, wenn sie sozusagen nicht nur Zielgruppe, sondern auch Subjekte sind in der Kirche, dann gehören sie dazu. Und darum muss es uns, glaube ich, auch in der Zukunft in der Kirche gehen.
Was bräuchte es denn Ihrer Meinung nach konkret, damit genau das passiert, also dass Transmenschen von der Kirche ein glaubwürdiges Dialogangebot erhalten und sich auch wirklich zugehörig fühlen können?
Ich habe den Eindruck, dass was ich in den Einrichtungen und Diensten erlebt habe und was ich auch beschrieben habe, da machen transidente Menschen schon sehr viele positive Erfahrungen. Und mir war auch wichtig, das zu schreiben, auch das bekannt zu machen, auch das zu würdigen. Was wir jetzt brauchen, ist im Prinzip, dass wir ein Lehramt haben. Und damit schaue ich natürlich nach oben, aber ich schaue auch auf unsere eigenen Bischöfe. Auch sie haben ein Lehramt. Auch die Theologie ist da angesprochen. Wir brauchen eben ein Lehramt, das von der Praxis lernt. Und ich hoffe sehr, dass dieses Stichwort der Synodalität, was ja jetzt auch im Moment sehr populär ist, im Augenblick ist in Rom, die zweite große Phase, zweite und letzte Phase des weltweiten synodalen Weges, dass dieses ins Gespräch kommen und von der Praxis lernen, dass das auch in die Gänge kommt. Und das Zweite ist für mich auch ein ganz großes Anliegen. Die Kirche muss sich zu den Menschenrechten bekennen, und zwar nicht nur zu denen, die in ihr Konzept passt. Wir müssen drittens eine Einbeziehung von wissenschaftlichen Ergebnissen, gerade auch in kirchliche Positionen erleben bzw. einfordern, zu sagen, es gibt nur Mann und Frau, und das sieht man am biologischen Geschlecht, und das gilt, das ist Biologismus, das ist zu kurz gesprungen. Die Biologie hält erheblich mehr Möglichkeiten bereit, die auch erforscht werden. Das kann, davor kann die Kirche auch dann die Augen nicht verschließen. Und ja, dann geht es für mich auch um so etwas wie kreative Treue zur Tradition. Ein schönes Stichwort von Papst Franziskus, wo ich denke, das muss eigentlich heißen, dass man sich nicht auf Biologie alleine fokussiert, sondern Beziehungen neu denkt. Und wir haben da eine sehr schöne alte Tradition mit der katholischen Soziallehre, nämlich ein eigenes Menschenbild bereithält, durchaus geschlechtsneutral. Und dieses Menschenbild setzt bei der Freiheit und der Solidarität an. In der Verantwortung, die füreinander besteht und in der wir Beziehungen gestalten, in der Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis, in der Gesellschaft. So diese Engführung, das Ganze wirklich auf Geschlecht, auf Mannsein und Frausein zu reduzieren, ist theologisch nicht zwingend. Und da sehe ich auch ein Potenzial für eine Weiterentwicklung von Lehre und Theologie. Und ja, wichtig wäre natürlich auch diesen Vorrang der Praxis vor der Theorie, den ja Franziskus selber vormacht, den auch noch mal viel stärker zu berücksichtigen. Es gibt einen Vorrang auch der Pastoral vor der Moral. Und es gibt einen Vorrang des Einzelfalls, des individuellen, persönlichen Schicksals vor ewigen Wahrheiten. Das ist übrigens auch eine uralte Tradition in der Kirche. Man sprach damals von Klugheit, oder wir würden es heute vielleicht Kompromissbereitschaft, Augenmaß, Angemessenheit, was auch immer nennen. Es geht nicht um Beliebigkeit, aber es geht darum, dass man eben die Menschen mit den Normen opfert. Und da ist Jesus eigentlich ein wunderbares Beispiel, der uns ja gesagt hat, der Sabbat ist für die Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und so sind auch die Menschen in der Kirche nicht für das Lehramt da, sondern das Lehramt ist für die Menschen und die Menschlichkeit da. Das heißt für mich, es gibt auch einen Vorrang der Liebe vor dem Gesetz. Ich habe einen sehr schönen Spruch von einer Transfrau mitnehmen dürfen. Kirche, trotz allem immer noch positiv und freundlich gegenübersteht, auch wenn sie selber tatsächlich nicht kirchlich engagiert ist. Sie sagt, wir müssten eigentlich mehr Jesus wagen. Und das fand ich einen sehr schönen Spruch, der mir auch nochmal gedacht hat, ja, das ist das, was wir uns sagen lassen müssen und sagen lassen dürfen. Wie gesagt, sie ist eine Transfrau und wünscht, dass wir mehr Jesus wagen. Zu viel dazu.
Ja, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Ich denke, unser Gespräch hat gezeigt, dass sich genaues Hinsehen immer lohnt. Um einerseits nicht den überspitzten, teilweise ja sehr polemischen Behauptungen und Missverständnissen aufzusitzen, die den Diskurs aktuell dominieren, aber auch um die Vielfalt von Schöpfung, und dazu gehört nun mal auch die Vielfalt von Geschlecht, wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und auch um die eigene christliche Tradition unter einem anderen Blickwinkel nochmal ganz neu zu erleben und neu zu beleben. Deshalb ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke, liebe Frau Wallasch.
Ja, vielen Dank, Frau Huber.